versuch's mal. Ja, Dieter hat schon mal angekündigt hier mit den großen Feiertagen, mit den christlichen, hat er am Anfang mal gesagt. Ich kann mich erinnern, als Kind war der wichtigste christliche Feiertag für mich Weihnachten. Und da gab es die Geschenke und das war eine ganz tolle Sache mit der Spannung davor. Als ich mich dann entschieden habe, war es Karfreitag und Ostern. Das war das, wo Jesus für mich gestorben ist, wo er mich errettet hat, wo ich einen Weg, eine offene Tür in den Himmel auf einmal vor mir hatte und da wollte ich dabei sein. Ich wollte einfach zu seiner Truppe gehören und zu seiner Familie und das war schön, das war was ganz Tolles. Da ist es immer noch. Weihnachten ist auch noch toll. Pfingsten. Muss ich sagen, habe ich mich lange ein bisschen schwer getan. Nicht in der Bedeutung, was es ist, aber in der Bedeutung, was es für mich ist. In der Bedeutung, ja, was es bedeutet. In der Apostelgeschichte 2 wird darüber berichtet. Und wir schauen mal, ich lese daraus mal vor. Die, machen wir mal eine Folie. Kommt doch noch das Lied. Überschrieben ist das in der Bibel mit Ausgießung des Heiligen Geistes an Pfingsten. Eine Sache, wo man erstmal auch gar nicht so drüber versteht, was man gar nicht so versteht und schon gar nicht, wenn man nicht lange genug Christ ist und sich mit der Sprache des Alten Testaments auskennt. Alle Bibeltexte, die ich hier lese, wollte ich nochmal so sagen, habe ich nach der Neuen Genfer Übersetzung ausgewählt. Da steht jetzt, schließlich kam das Pfingstfest. Da müssen wir wissen, dass Pfingsten aus dem griechischen Wort Pentakoste, ja, stimmt, was eigentlich nichts anderes bedeutet als der 50. Tag nach Ostern oder in der Bibel jetzt nach dem Pessachfest. Und dann geht es weiter, ja auch an diesem Tag waren sie alle wieder am selben Ort versammelt. Ja, das wundert uns schon, dass da so ganz, ganz viele da waren. Da lesen wir auch im Fortgang der Geschichte, dass es sich da also um Tausende gehandelt haben muss, die da nach Jerusalem kamen. Was war das da für ein Fest? Denn die kannten ja nun Pfingsten nicht, in dem Sinne. Es war das jüdische Fest Shavuot, was auch nicht viel mehr als 50. Tag heißt. Und es war der Tag, an dem die Juden sich erinnerten und feierten, dass Gott Gebote an Mose übergeben hat und damit den Bund geschlossen hat, mit dem Volk Israel, erklärt hat, dass das Volk Israel das auserwählte Volk ist. Das war der Tag, den sie in Jerusalem feiern und wo nicht nur aus Jerusalem die Menschen dann zusammenkamen in den Tempel, sondern die Juden, die schon damals auch in der römischen Reich und darüber hinaus verteilt worden. Damit in Jerusalem. Jerusalem war damals eine volle Stadt. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, das waren die Jünger und die Frauen, die damals mit dabei waren, das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließen. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. Wegen des Pfingstfestes hielten sich damals fromme Juden aus aller Welt in Jerusalem auf. Als nun jenes mächtige Brausen vom Himmel einsetzte, strömten sie in Scharen zusammen. Sie waren zutiefst verwirrt, denn jeder hörte die Apostel und die, die bei ihnen waren, in seiner eigenen Sprache reden. Fassungslos riefen sie, sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wie kommt es dann, dass jeder von uns sie in seiner Muttersprache reden hört? Wir sind Parther, Meder, Elamiter, wir kommen aus Mesopotamien und aus Judäa, aus Kappadokien, aus Pontus und aus der Provinz Asien. Wir sind aus Phrygien und Pamphylien, aus Ägypten und aus der Gegend von Cyrene in Libyen, sogar aus Rom sind Besucher hier. sowohl solche, die von Geburt Juden sind, als auch Nicht-Juden, die den jüdischen Glauben angenommen haben. Auch Kreter und Araber befinden sich unter uns. Und wir alle hören sie in unseren eigenen Sprachen von den wunderbaren Dingen reden, die Gott getan hat. Wie können wir uns das vorstellen? Da kamen tausende Menschen zusammen aus aller Herren Länder und jedes Volk hatte seine eigene Sprache. Man verständigte sich auf Griechisch, die damals wohl am weitesten verbreitete Sprache. Einige werden auch gut Latein verstanden haben, die Sprache der verhassten Besatzungsmacht, der Römer. Und die meisten von ihnen kannten auch Grundbegriffe auf Hebräisch, die Sprache, in der besonders zu jüdischen Feiertagen aus den alten Schriftrollen vorgelesen wurde. Aber den Menschen damals wird es wie uns Menschen heute gegangen sein. So richtig wohlgefühlt werden sie sich nur mit ihrer eigenen Muttersprache gefühlt haben. Und nun hörten sie ein paar Galiläer in ihrer Muttersprache. Und jeder in seiner eigenen Muttersprache. Das waren doch Galiläer, die normalerweise einen aramäischen Dialekt sprachen, der jeden einigermaßen gebildeten Juden in Jerusalem ein Schmunzeln ins Gesicht zaubert. Ja, wir kennen in Deutschland ja auch so verschiedene Dialekte und über manche müssen wir manchmal schmunzeln, das können wir uns ein bisschen vorstellen. So waren Galiläa, die in Jerusalem waren, man erkannte sie. Und dann geht es weiter und alle waren außer sich vor Staunen. Was hat das zu bedeuten, fragte einer den anderen, aber keiner hatte eine Erklärung dafür. Es gab allerdings auch einige, die sich darüber lustig machten. Die haben zu viel süßen Wein getrunken, spotteten sie. Und das, genau das war jetzt der Punkt, an dem Petrus Stellung beziehen musste. Geht weiter, nächste Folie. Jetzt trat Petrus zusammen mit den 11 anderen Aposteln vor die Menge. Mit lauter Stimme erklärte er, ihr Leute von Judäa und ihr alle, die ihr zurzeit hier in Jerusalem seid, ich habe euch etwas zu sagen, was ihr unbedingt wissen müsst. Hört mir zu. Diese Leute hier sind nicht betrunken, wie ihr vermutet. Es ist ja erst 9 Uhr morgens. Nein, was hier geschieht, ist nichts anderes als die Erfüllung dessen, was Gott durch den Propheten Joel angekündigt hat. Und Petrus erklärt nun den Versammelten, was hier geschehen ist. Gottes Geist kommt zu den Menschen und das nicht mehr nur zu einzelnen Propheten wie im ganzen Alten Testament, sondern zu allen Gläubigen. Und dann schreibt er weiter ab Vers 22, ihr Leute von Israel, hört her. Ich schreibt er weiter, sagt er weiter, er spricht zu dem Volk. Ja. Ihr Leute von Israel, hört her. Bei dem, was ich euch zu sagen habe, geht es um Jesus von Nazareth. Durch diesen Mann hat Gott, wie ihr alle wisst, in eurer Mitte mächtigen Taten vollbracht, Wunder gewirkt und außergewöhnliche Dinge getan. Damit hat er ihn gegenüber allen seinen Gesandten bestätigt. Und was dann geschah, wusste Gott schon lange im Voraus. Er selbst hatte es so geplant. Jesus wurde verraten und an euch ausgeliefert. Und ihr habt ihn durch Menschen, die nichts vom Gesetz Gottes wissen, ans Kreuz schlagen und töten lassen. Doch Gott hat ihn aus der Gewalt des Todes befreit und hat ihn auferweckt. Es zeigte sich, dass der Tod keine Macht über ihn hatte und ihn nicht festhalten konnte. Und dann verweist Petrus noch auf den König David, den wichtigen König im Volk Israel. Er spricht ja zu Juden in Jerusalem. Liebe Geschwister, sagt er ab Vers 29, ihr glaubt mir sicher, es offen auszusprechen. Ihr erlaubt mir sicher, es offen auszusprechen. Auch unser großer Vater David starb und wurde begraben, genau wie andere Menschen. Seine Grabstätte ist noch heute bei uns zu sehen. Doch David wusste, dass einer seiner Nachkommen auf seinem Thron sitzen würde. Gott hat ihm mit einem Eid zugesichert, das zugesichert. Und weil David ein Prophet war, sprach er in prophetischer Vorschau von der Auferstehung des Messias. Denn es war der Messias, den Gott nicht im Totenreich ließ und dessen Körper nicht verwüste. Und dieser Nachkomme Davids, der Messias ist Jesus. Ab Vers 32 steht dann, ja, diesen Jesus hat Gott auferweckt. Wir alle sind Zeugen dafür. Er ist in den Himmel emporgehoben worden, um den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite einzunehmen. Und hat von seinem Vater die versprochene Gabe erhalten, den Heiligen Geist. Und diesen Geist hat er nun über uns ausgegossen. Und das ist es, was ihr hier seht und hört. Und Petrus kommt zum Schluss seiner Rede und fasst zusammen, Vers 36. Es steht also unzweifelhaft fest, und ganz Israel soll es erkennen, Gott hat Jesus zum Herrn und Messias gemacht, den Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Und wie reagierten die Zuhörer? Vers 37. Die Zuhörer waren von dem, was Petrus sagte, bis ins Innerste getroffen. Was sollen wir jetzt tun, liebe Brüder? Fragten sie ihn und die anderen Apostel. Kehrt um, erwiderte Petrus, und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Denn diese Zusage gilt euch und euren Nachkommen und darüber hinaus allen Menschen, auch in den entferntesten Ländern. Allen, die der Herr, unser Gott, zu seiner Gemeinde gerufen wird. Mit diesen und noch vielen anderen Worten bezeugte Petrus ihnen das Evangelium. Eindringlich ermahnte er sie. Diese Generation ist auf dem Weg ins Verderben. Lasst euch retten vor dem Gericht, das über sie hereinbrechen wird. Sehr aktuell finde ich diese Worte. Und was hier passiert, hier geschieht wieder ein Wunder. Es könnte ja auch heißen, die Zuhörer hörten das und gingen auseinander, ohne das Gehörte und Gesehene auf ihr eigenes Leben zu beziehen. Doch hier steht, Vers 41, viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündete, und ließen sich taufen. Durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Personen. Sie hörten, nahmen die Botschaft an, ließen sich taufen. Das war der Geburtstag der ersten christlichen Gemeinde. Was für ein Erlebnis. Also ich wäre gern dabei gewesen. Ich hätte das gerne miterlebt. Dieses Pfingsten zusammen mit den Jüngern. Das Rauschen vom Himmel, das sich anfühlte wie ein Sturm, wie eine Lichterscheinung, die aussah wie Flammenzungen auf jeden Einzelnen zu ihnen kam, wie sich ihnen auf einmal die Möglichkeit auftat, so zu sprechen, dass die Zuhörer sie wirklich verstanden haben. Und dann das Ergebnis, 3000 Entscheidungen für Jesus. Halleluja. Ja, da wäre ich gerne dabei. Wie muss das für die Jünger gewesen sein? Wie viel Mut, wie viel Kraft werden sie aus diesem Erlebnis geschöpft haben? Ja, dieses Pfingsten ist ein Ereignis, das für die Entwicklung der Gemeinde und der ganzen Christenheit so prägend war, dass darüber in der Bibel berichtet wird und wir noch heute dieses Ereignis feiern. Machen die Folie mal raus. Machst du einen weiter? Stopp. Nur einen zurück. Bei der Vorbereitung auf diese Predigt musste ich an ein Ereignis in unserer Gemeinde denken, das viele Jahre zurückliegt. Im Juli 1998 traf sich die Leitung unserer Gemeinde im Ruhrhaus in Wernigerode zu einer Klausur. Das war übrigens eine Veranstaltung, die Jürgen initiiert hat und wo er ganz große Wichtigkeit auch darauf legte, dass wir eigentlich immer zusammenkamen. Wir wollten gemeinsam beten und hofften auf eine Vision, wie unsere Gemeinde im Jahr 2020 aussehen würde. Wir waren damals eine sehr kleine Gemeinde, so aus 40 Mitgliedern, 3 Jahre zuvor waren wir selbstständig geworden und finanziell kamen wir gerade so über die Runde. Zu unseren Gottesdiensten trafen wir uns als kleiner familiärer Kreis, Selten waren wir mehr als 30 Personen. Taufen hatten wir auch seit unserer Selbstständigkeit. 1996 und 1998 konnten wir jeweils eine Person taufen. Das waren Höhepunkte in unserem Gemeindeleben. Diese Taufen hat die ganze Gemeinde gefeiert. Doch wir wünschen uns mehr. Wir baten Gott um mehr. Und dann haben wir unsere Gedanken aufgeschrieben. Das, was wir damals so zusammengetragen haben, war das Prophetie? Oder waren es nur fromme Wünsche? War für manche Aussagen der Zeitraum bis 2020 eventuell zu kurz gefasst? Vielleicht würde sich manches auch erst in späterer Zukunft erfüllen. Aber da stand zum Beispiel auch, die Zahl der Mitglieder unserer Gemeinde würde sich verdoppeln. Heute sind wir 35 Mitglieder, also 5 weniger. Da stand aber auch, die Zahl der Gottesdienstbesucher würde sich verdoppeln. Das hat sich voll erfüllt. Wir mussten schon 2 Gottesdienste halten, weil nicht alle Besucher in unsere Räume passen. Und auch nach größeren Räumen haben wir uns schon umgesehen. Und da stand auch, dass wir jährlich 2 Taufen haben würden. Da gab es nach 1998, als wir zusammenkamen, eine Durststrecke. Erst 2003 hatten wir wieder eine Taufe mit 2 Täuflingen. Und dann 2009 eine Taufe mit 5 Täuflingen. Und seit 2012 hatten wir 34 Taufen mit insgesamt 288 Täuflingen.
Wie viel?
288. Und in dieser Zeit besuchten weit über 1000 Besucher unserer Gottesdienste und Seminare. Wow. Halleluja. Ist das nicht wunderbar? Ist das nicht außergewöhnlich? Und wir durften das miterleben. Wir durften dabei sein. Und ganz nebenbei lernten wir auch noch ganz fremde Kulturen kennen. Das ist wie ein Märchen aus 1001 Nacht, das der Herr uns geschenkt hat. Wir sind mittendrin in einem großen Wunder unseres Gottes. Ein Wunder, für das wir 1998 so sehr gebetet haben. Gut, es waren nicht 3000 an einem Tag wie beim Pfingsten. Aber wir sind ja nicht die Jünger und Halberstadt ist nicht Jerusalem. Aber auch von Halberstadt, von unserer Gemeinde aus, wird die frohe Botschaft von der Rettung durch Jesus weiter verbreitet. Und das weit, weit über die Grenzen von Sachsen-Anhalt hinaus. Und das ist genau wie damals in Jerusalem. Von dort aus kam das Evangelium in die ganze Welt. Über die Anfänge wird in der Apostelgeschichte berichtet. Und ich kann euch nur Mut machen, sie intensiv zu lesen und euch in die Zeit hineinzudenken. Was damals geschah, hat viel mehr Bedeutung für uns heute, als wir gemeinhin denken. Wenn wir nur oberflächlich lesen, wird sich vieles uns nicht erschließen. Und manches, was wichtig ist, wird uns verborgen bleiben. Eine dieser neuen Gemeinden, die damals entstanden, war die Gemeinde Korinth in Jerusalem, in Griechenland. Von ihrer Gründung durch den Apostel Paulus wird in Apostelgeschichte 18 berichtet. Und 2-3 Jahre nach der Gründung war Paulus nach Ephesus weitergezogen und schrieb einen Brief an die Gemeinde in Korinth. Dort war in der Zwischenzeit eine ziemlich große Gemeinde entstanden, die in ihrer Unterschiedlichkeit ein Abbild ihrer Stadt war, in der sie lebte. Da gab es Reiche und Arme, Gebildete und Ungebildete, Männer und Frauen, Griechen, Römer, Juden und Menschen aus anderen Nationen. Paulus schrieb damals einen Brief an die Gemeinde in Korinth. Und in der Bibel ist uns im 1. Korintherbrief überliefert. Bitte mal die nächste Folie. Jedes Mal, wenn ich für euch bete, schreibt Paulus, danke ich meinem Gott für die Gnade, die er euch durch Jesus Christus geschenkt hat. Durch ihn hat er euch in jeder Hinsicht reich gemacht, reich an geistgewirkten Worten und reich an geistlicher Erkenntnis. Er hat die Botschaft von Christus, die wir euch gebracht haben, in eurer Mitte so nachhaltig bekräftigt, dass euch nicht eine von den Gaben fehlt, die er in seiner Gnade schenkt. Hier sind wir wieder beim Pfingstwunder. Sie waren reich an geistgewirkten Worten und reich an geistlicher Erkenntnis. Und ihm fehlte nicht eine von den Geistesgaben. Was für eine reich gesegnete Gemeinde. Nun schreibt er weiter, nun wartet ihr sehnsüchtig darauf, dass Jesus Christus, unser Herr, in seiner ganzen Herrlichkeit erscheint. Gott wird euch die Kraft geben, im Glauben festzubleiben, bis das Ziel erreicht ist, damit an jenem großen Tag, dem Tag unseres Herrn Jesus Christus, keine Anklage gegen euch erhoben werden kann. Ja, Gott ist treu, er wird euch ein Ziel bringen und er hat euch dazu berufen, jetzt und für immer mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn, verbunden zu sein. Was für ein Loblied. Ein Loblied zuallererst auf Gott, der die Gemeinde aus reiner Gnade so sehr beschenkt hat. Aber auch ein Loblied auf die Gemeinde in Korinth, dass die Gnadengaben des Heiligen Geistes in ihr erkennbar sind. Und dann die Zusage, Gott ist treu, er wird euch ein Ziel bringen, denn er hat euch dazu berufen, jetzt und für immer mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn, verbunden zu sein. Gilt das auch für unsere Gemeinde in Halberstadt? Das erste sicherlich. Gott hat uns aus reiner Gnade reich beschenkt. Und das zweite, sind bei uns alle Geistesgaben vorhanden? Sind sie in unserer Gemeinde erkennbar? Welche Geistesgaben sollten wir haben? Welche vielleicht nur bestimmte Personen? Welche vielleicht nur zu bestimmten Zeiten? Vor einigen Jahren haben wir in unserer Gemeinde einen Gabentest gemacht und dabei festgestellt, dass unsere Gemeinde reichlich mit Gottes Gaben beschenkt ist. Dass kein einziger gänzlich ohne Gabe war, ohne Geistesgabe. Manche hatten mehrere. Und wir haben festgestellt, dass sie bei einzelnen Personen stärker ausgeprägt waren als bei anderen. Dass der überwiegende Teil der von Gott geschenkten Geistesgaben, jetzt hör bitte mal genau hin, und dass der überwiegende Teil der von Gott geschenkten Geistesgaben nicht für die eigene Erbauung da sind, sondern Gott hat sie geschenkt als eine Ausrüstung zum Dienen. Und wir haben festgestellt, ja, das Wirken des Heiligen Geistes ist in unserer Gemeinde erkennbar. Aber wir haben auch festgestellt, wir würden uns aber mehr davon wünschen. Doch hier ist ein Problem. Warum erleben wir nicht die Fülle des Heiligen Geistes? Und das Fortwährend zu jeder Stunde, Tag für Tag, Jahr für Jahr. So ein Tag wie damals, Pfingsten in Jerusalem. Alles war so klar. Gott selbst war gegenwärtig. Keine Unsicherheit. Keine Fragen. Schön wär's. Aber so ist es leider nicht. Auch das Leben in der Korinther Gemeinde bestand nicht in immerwährenden Pfingstfesten. Wenn wir den ersten Korintherbrief weiterlesen, sehen wir, dass die Gemeinde in Korinth sich gar nicht so sehr von unserer unterscheidet. Mal fehlt es an der Liebe, mal an klarer Führung. Es gab unterschiedliche Meinungen darüber, wie man richtig glaubt. Was ist wichtig, was ist unwichtig. Auch welche Geistesgabe ist die wichtigere. Es wird so manche Themen gegeben haben, über die man in Korinth unterschiedliche Meinungen gehabt haben konnte. Darum ermahnt Paulus die Korinther ab Vers 10, bitte die nächste Folie. Geschwister, im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn, fordere ich euch alle auf, eins zu sein. Redet so, dass eure Worte euch nicht gegeneinander aufbringen und lasst es nicht zu Spaltungen unter euch kommen. Seid vielmehr ganz auf dasselbe Ziel ausgerichtet und haltet in völliger Übereinstimmung zusammen. Und In den folgenden Versen weist Paulus mit Nachdruck darauf hin, dass das, was Jesus am Kreuz für uns tat, das Wesentliche am christlichen Glauben ist. Darin erweist sich Gottes Kraft und Gottes Weisheit, schreibt er an die Korinther. Er schreibt weiter, was für ihn der grundlegende Inhalt aller christlichen Verkündigung sein sollte. Ab Vers 23. Wir jedoch verkünden Christus, den gekreuzigten Messias. Für die Juden ist diese Botschaft eine Gotteslästerung und für die anderen Völker völliger Unsinn. Für die hingegen, die Gott berufen hat, Juden wie Nichtjuden, erweist sich Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn hinter dem scheinbar so widersinnigen Handeln Gottes steht eine Weisheit, die alle menschliche Weisheit übertrifft. Gottes vermeintliche Ohnmacht stellt alle menschlichen Stärken in den Schatten. Und etwas weiter hinten im gleichen Kapitel, ab Vers 30 steht, ist es bei euch nicht genauso, dass ihr mit Jesus Christus verbunden seid, verdankt ihr nicht euch selbst, sondern Gott. Er hat in Christus seine Weisheit sichtbar werden lassen. Eine Weisheit, die uns zugutekommt. Denn Christus ist unsere Gerechtigkeit. Durch Christus gehören wir zu Gottes heiligen Volk und durch Christus sind wir erlöst. Und jetzt komme ich zum Schluss von meiner Predigt. Und jetzt komme ich eigentlich zu dem Predigttext, der für den heutigen Sonntag empfohlen wurde. Ich werde auch nur zwei Verse daraus herausgreifen und mich kurz fassen. Wie gesagt, ich komme zum Schluss meiner Predigt. Und der steht im zweiten Kapitel des Korintherbriefes. Dort schreibt Paulus noch einmal über den Heiligen Geist. Einige von uns haben schon viel über den Heiligen Geist gehört. Man kann ihn als, das sage ich uns nochmal, einige von uns haben schon viel über den Heiligen Geist gehört. Man kann ihn als Person erleben oder als Flammenzungen oder als eine Taube oder als eine Kraft, die in uns wohnt und durch uns wirkt. Paulus schreibt hier noch einen ganz anderen Aspekt und ich glaube einen sehr wichtigen. Zweites Kapitel, 1. Korintherbrief, oder Vers 7. Was wir verkündigen, schreibt er, ist Gottes Weisheit. Wir verkündigen nämlich ein Geheimnis, den Plan, den Gott schon vor der Erschaffung der Welt gefasst hat und nachdem er uns Anteil an seiner Herrlichkeit geben will. Dieser Plan ist bisher verborgen gewesen. Und dann steht im Vers 7, uns aber hat Gott dieses Geheimnis durch seinen Geist enthüllt, durch den Geist, der alles erforscht, auch die verborgensten Gedanken Gottes. Als ich noch jung war im Glauben, habe ich einmal gelesen, das steht im 2. Mose, also ganz weit im Alten Testament, Kapitel 33, Vers 11, dass Gott zu Mose redete wie zu einem Freund. Das hat mich begeistert. Das wollte ich auch erleben. Heute weiß ich, seit Pfingsten, damals in Jerusalem, kann das jeder, der an Jesus glaubt, erleben. Nicht jedem fällt das ganz leicht. Auch ich musste lernen, dem Heiligen Geist Raum zu geben. Viel zu lange stand mein Geist, menschlicher Geist mir im Wege, ihn wahrzunehmen. Auch muss man unterscheiden können, was kommt aus meinem Geist und wo spricht er. Wo sind es meine guten Wünsche und wo ist es der Auftrag des Herrn zu handeln? Aber wenn ihr es wollt, wenn ihr euch danach ausstreckt, werdet ihr erleben, dass Gott durch seinen Heiligen Geist zu euch spricht, wie zu einem Freund, wie zu einer Freundin. Der Heilige Geist, der Geist Gottes, ist Pfingsten in die Gemeinde gekommen und ist damit erlebbar für jeden, der glaubt. Was für ein Geschenk unseres großen Gottes. Amen.
Amen.